Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Dieses Drum-Solo am Ende unseres Jingles hat Grizzy ganz allein eingespielt, auf seinem Dachboden, mit seinem Schlagzeug.
Yeah, hello, ladies and gentlemen, you're listening again to Decca FM from the Saudi Arabian Desert. This show is proudly presented by Dirty Rocks and we welcome you on board on this flight today. Howie!
In die Wüste.
Ey, was geht ab?
Yo, Mann, ey, 2 Tage liegen wieder hinter uns und ich freue mich sehr über die vielen positiven Rückmeldungen von euch. Euch gefällt Radio Decca FM total gut.
Wahnsinn.
Wir werden uns ein weiteres Mal vornehmen, uns öfter mal im Jahr zu melden. Jetzt erstmal haben wir noch wirklich einige Tage Decca vor uns. Wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte angelangt und es ist wieder viel passiert. Es ist bei uns auch viel passiert, es ist viel los und ihr könnt euch jetzt schon mal freuen auf unseren Gast heute. Ja, es wird langsam zur Regel, dass wir hier mal krasse Gäste haben bei Decca FM. Wollen wir schon mal spoilern, wen wir haben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja einiges in der Mache, ne? Wir werden vielleicht auch noch die eine oder andere Stimme direkt aus dem Fahrerlager bekommen.
Ey, letztes Mal, Kirsten Landmann,
oder?
Wie geil war das,
das
denn?
Das war schon.
Das war krank, Alter.
Gibt es Stories auf Instagram, wo Kirsten vor so großen Fernsehkameras steht und da so professionell interviewt wird. Aber Leute, wir waren schneller.
Wir waren schneller und ihr habt schon fleißig Support geleistet. Wir haben gesehen, also wir kriegen das ja immer reingespült bei Instagram. Wenn ihr uns verlinkt mit Dirty Rocks oder mit Bears on Tour oder mit Chrissys Account, SMP, beziehungsweise, Gott, oh Gott, ist das viel, ne? Sauters natürlich, alles ist möglich und ihr sollt einfach nur schreiben, Kirsten, alles Gute, keep your wheels burning.
Und ich muss sagen, ey, also ihr gebt euch echt Mühe, was ich bisher gelesen habe. Das war echt super geil. Ihr habt echt schöne Texte geschrieben und so, fand ich sehr, sehr geil. Ja. Aber heute haben wir einen echten Profi am Start, der nicht nur selber viel Rallye fährt, sondern der auch selber Rallyes organisiert, Roadbook schreibt. Und zwar haben wir den Willem Evenant am Start nachher in der Show hier.
Yo.
Genau, mit dem werden wir so ein bisschen quatschen über das Thema digitale Roadbooks, aber auch so ganz im Allgemeinen, wie er die diesjährige Decca sieht, wie seine Eindrücke, seine Meinungen sind, und das wird sicherlich nochmal interessant, von ihm da so sein Blick und seine Meinung dazu zu hören.
Wir freuen uns da sehr, sehr, sehr drauf. Du kennst ihn ja schon länger, gar nicht mal so schlecht, zwar persönlich glaube ich noch nicht, aber ihr habt echt viel Kontakt gehabt die letzten Monate. Ja, und das ist natürlich super spannend, weil wir so auch ein bisschen einen Fuß reinkriegen in diesen Inner Circle. Ziemlich nice. Und heute reden wir über Etappe 4 und 5. Fangen wir natürlich mit 4 an. Vielleicht so ein paar Eckdaten. Ich habe mal rausgesucht, Grisi, wie viele Leute eigentlich in dem Wüstenstaat Saudi-Arabien wohnen. Weißt du das? Mhm.
Nee, das weiß ich nicht.
Damit ich auch mal was beisteuern kann hier an
Facts. Auf jeden Fall sind's über die 2 Wochen Dakar über 1000 Leute mehr.
Ja, mindestens. Plus Zuschauer und so, ne?
Ja.
34 Millionen leben da, mehr als ich dachte, ehrlich gesagt. Krass. Ich dachte, da leben viel weniger. Aber gut, die soziale Schere ist wahrscheinlich eine andere.
Ja, aber ich glaube halt auch, ne, wenn du das dann wieder siehst, die werden sich, denke ich mal, sehr auf diese Städte konzentrieren, wie viel freies Land du da hast.
Ja,
und das,
bei uns
hast du das ja gar nicht, ne? Bei uns kletterst du auf einen Baum und dann siehst du irgendwie 5 Städte und Dörfer um dich rum und 10 Straßen. Und dann in der Wüste ist halt einfach so nix.
Saudi-Arabien ist eine Halbinsel, konnte ich noch mal ein bisschen rausfinden, im sogenannten Vorderasien, und ist umgeben vom Roten Meer und vom Persischen Golf. Hat eine Gesamtfläche, habe ich auch noch rausgefunden, von 2.149.690 Quadratkilometern. Nur mal für die Statistik. Krass, jetzt kommst du wieder mit den interessanten Rallye-Facts.
Somit sind wir unserem Bildungsauftrag auch gekommen, hätte ich definitiv gesagt. Stage 4.
Wir haben wieder einen Rundkurs. Stage 4, ein Rundkurs.
Genau, und zwar sogar beide Stages, die wir heute besprechen, 4 und 5, ein Rundkurs rund um Hail, vermutlich Hail.
Ja, ich glaube Hail,
Und die Stage 4 hatte im Profil 36% Sand, 36% Dünen und der Rest hat sich so ein bisschen auf gemischtes Terrain aufgeteilt. Wir haben eine gesamte Distanz von, jetzt lädt das hier nicht, das ist natürlich schön. Wir haben eine Special, dann das kann ich zuerst ablesen, von 425 Kilometern und dann entsprechend noch die Verbindungsetappen. Dazu mit 94 Kilometer am Anfang und 58 Kilometer am Ende. Also haben wir eine Gesamttagesdistanz von 574 Kilometer wieder hinter uns zu bringen. Als kleine Information, das erste Bike verlässt um 5.30 Uhr das Biwak an dem Tag. Und Kirsten hat ja im Interview gesagt, sie steht so circa anderthalb Stunden auf, bevor sie los muss. Das, denke ich mal, können wir so mal als Richtschnur nehmen für die meisten Fahrer. Das heißt, der Glückliche, der um 5.30 Uhr losfahren darf, der steht um 4 Uhr auf und kann sich in die vermutlich recht feuchten Motorradklamotten packen.
Also ich habe die Pressemitteilung gelesen, kurz vorher, und da hieß es noch, dass an diesem vierten Tag, da, oder die vierte Etappe, dass da ein besonderer Fokus auf der Navigation liegt, besonders, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf dem Weg zurück, also die zweite Hälfte des Rundkurses. Man muss ja zurück nach Ha'il finden, und das war wohl gar nicht so einfach, habe ich mitbekommen.
Ja. Das war sehr, sehr anspruchsvoll. Also die Stage auch mit den Wegpunkten und so, wie das gesetzt war, das war wirklich, wirklich tricky.
Ja, und ich möchte ganz gerne die vierte Etappe mit folgendem improvisierten Jingle beginnen. Bang, bang!
Barida! Wuhu!
Ja, wir sind ja auch zwei. Ja. Die Zuhörerschaft denkt, wir sind immer von allen Fanboys, aber Barida ist natürlich auf jeden Fall ein sehr großer Sympathieträger.
Ja, definitiv. Vor allem, der fährt ja hier auch mit einem gebrochenen Zeh.
Der fährt, ja genau, also, die Story hatten wir ja in der letzten Folge.
Ja, und gewinnt eine Stage und so, das ist schon schon sehr, sehr beeindruckend. Definitiv.
Er ist auf einer Honda unterwegs, wer das nicht mehr im Kopf hat. Auf der Monster Honda, kann man sagen.
Ja, definitiv. Geiles Design, ey.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gespoilert, wie es ausgeht, aber wir haben ja auch noch die Etappe 5. Also, wir versuchen den Tag mal so ein bisschen zu rekapitulieren. Man könnte ihn überschreiben mit, ja, einmal mit Bang Bang, und der Untertitel wäre Honda schlägt zurück, Honda Strikes Back. Denn nachdem die ersten Tage ja so ein bisschen KTM Großkonzern dominiert waren, sag ich mal, gibt es jetzt nochmal richtig Stress von Honda. Wie heißt Barida nochmal Vornamen? Joanne oder so?
Joan Barida Board, Joanne, auf der 1, genau. Pablo Quintanilla auf der 2. Und dann erst das auf Platz 3 das erste Bike aus dem Großkonzern Mattighofen, Skylerhaus auf der Husqvarna.
Also ich habe es ein bisschen auf dem Ticker verfolgt, den ganzen Tag natürlich. Und was ich krass fand, war, Mason Klein war wieder ganz lange vorne, aber irgendwas war dann los. Das habe ich aber nicht so richtig auf dem Schirm.
Also ich generell, das muss ich loswerden, Howie, das brennt mir wirklich unter den Nägeln, weil ich habe mich furchtbar geärgert. Es war wieder über den ganzen Tag eine wahnsinnig spannende Stage mit extrem spannenden Kämpfen in der Rallye GP und auch in der Rallye 2. Also die großen verdächtigen Namen, egal ob das Mason Klein, ob das Joan Barida und so weiter, Sanders und wie sie alle heißen, ne? Alle top dabei, auch in der Rallye 2 waren wieder wahnsinnig interessante Kämpfe, auch Sebastian Bühler sehr stark dabei und Mike Wiedemann, den wir hier schon hatten, ne? Die waren alle super dabei, und es gab an diesem Tag ein Problem mit dem Sprit. Und zwar hatten die im Biwak, wo die Motorräder dann aufgetankt wurden, Benzin, und in den Benzinkanistern war Wasser, also war Wasser im Sprit. Das haben die getankt, das hat man abends vermutlich auch nicht mehr gesehen und zu spät bemerkt.
Wie kann das passieren, Grisi? Wie kann das passieren?
Ich weiß es nicht. Und da will ich gerade drauf zu sprechen kommen, ne? Weil Sebastian Bühler ist deshalb liegen geblieben. Mike Wiedemann ist deshalb auf Platz 2 in der Malemoto-Wertung ausgeschieden. Der musste seine Dakar deshalb beenden, weil Wasser in das Benzinsystem gekommen ist. Und wo ich halt auch sage, hey, du zahlst da ein Heidenstartgeld, weißt du?
Ja, aber Grisi, Geld, ich meine, wir haben schon viel darüber geredet, Geld ist die eine Sache, aber du investierst so viel, Alter, damit du
genau,
da mitfahren
kannst. Genau, du hast Sponsoren und so weiter und so fort, weißt du, und wenn du dann einen Crash baust und ausfällst, ist das super ärgerlich. Wenn dein Motorrad wegen irgendwas kaputt geht, weil der Motor oder das Getriebe irgendwas, weißt du, da ist das schon super ärgerlich. Aber wegen Benzin was in schlechter Qualität dir zur Verfügung gestellt wird, mhm, vom Veranstalter auch noch. Boah, das finde ich schon, da kommt so dieser Gerechtigkeitsmonk in mir, wo ich sage, hey, da müsstest du wenigstens irgendwie eine Entschädigung oder so, kriegen die natürlich nicht. Das fand ich sehr, sehr ärgerlich. Und das hat letzten Endes auch Mason Klein eine deutlich bessere Platzierung zumindest gekostet.
Ja.
Denn der musste seinen kompletten vorderen Tank, die eine Seite, entleeren und in den hinteren Tank umfüllen, um dieses Wasser da rauszubekommen, weil das war bei ihm letzten Endes auch das Problem. Bei Mike Wiedemann hat es zu so starken Vibrationen geführt, dass die Benzinpumpe abgebrochen ist. Die waren dann da noch, er war zusammen mit Ross Branch unterwegs. Die haben dann mit Locals, die da waren, denen haben sie Kohle gegeben, dass die dann noch Benzin von einer anderen Tankstelle holen und so. Aber da war der Wurm einfach schon so drin für Mike, dass er nicht weiterfahren konnte. Heavy. Ross Branch konnte das beenden. Ja, das war, das war schon sehr, sehr traurig zu sehen. Ne? Und
Wir sind ja ein bisschen Fanboys von unserem wirklich Topfahrer, muss man inzwischen sagen, von Bühler. Ja. Und ich habe ein bisschen gesucht und habe zumindest ein Mini-Interview von ihm gefunden.
Ach, sehr cool.
Und da wurde das natürlich angesprochen, auch mit dem Tanken und so weiter. Und er hat im Prinzip die Story nochmal erzählt und ich habe mir aufgeschrieben, er hat unter anderem gesagt, nicht der beste Tag für uns, muss ehrlich sagen. Aber sein zweiter Satz, das fand ich richtig gut, er möchte Rodriguez eine schnelle Erholung von seinem heutigen Sturz wünschen. Das war das Zweite, was ihm eingefallen ist, was ich ziemlich cool finde von ihm, sehr charakterstark.
Ja, ja.
Und er sagt dann weiter, so einige Kilometer vor dem Auftanken ging ihm eben der Treibstoff aus. Und dann hat er sehr lange warten müssen in der Wüste, mitten in der Wüste. Und dann kam ein Fahrer und hat ihm etwas gegeben zum Weiterfahren.
Genau.
Ja, das war halt Banane. Und dann guckt er halt auf den Boden und dann sagt er noch, morgen ist ein neuer Tag.
Ja.
Krass, da können wir uns einiges abgucken, mein Lieber. Der Typ ist ein bisschen Forrest Gump-Style, so, der nimmt die Pralinen so, wie sie kommen aus der Schachtel.
Das stimmt. Ansonsten, was gibt's sonst noch zu Stage 4 zu sagen? Wir haben leider, es tut mir so ein bisschen weh, von den Sherco Boys ist einer ausgeschieden.
Ja.
Und zwar der Harit Noah, der ist gestürzt und hat auch eine Fraktur irgendwie im Nackenbereich, Wirbelsäulenbereich, aber wohl keinen Schäden an den Nerven. Aber auf jeden Fall was Ernsteres, wurde dann nach Hail ins Hospital geflogen.
Heavy.
Auch einer der Top-Fahrer ist das vierte Mal dabei bei der Dakar. Und Sherco ist ja auch so ein bisschen Team der Herzen, ne? Kleines
ja,
Team,
voll.
Aber mit sehr viel Enthusiasmus dabei. Und ey, die haben fett Neonfarben und Blau auf den Bikes. Das ist natürlich dekortechnisch auch für mich ganz weit vorne dabei.
Ja. Also die Top 5 können wir mal ganz kurz rausschnallen. Das ist natürlich Berida, wie gesagt, der Spanier macht mit seiner Honda das Ding. Ersten Platz, auf dem zweiten Quintanilla. Auf der Honda mit einem Abstand von gerade mal 16 Sekunden. Skylar House auf 3, auf 4 Price, auf 5 Van Beveren. Sanders behält die Führung, weil die alle so eng beieinander sind.
Ja.
Der Vollständigkeit halber, Sebastian Bühler, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast gerade, Platz 97 hat er gemacht. Das ist natürlich krass, ja, mit 3 Stunden ehrlich, ne? 14. Oh, der Arme. Aber noch krasser eben Mike Wiedemann. Wiedemann durch 19 Stunden Strafe kommt mit seiner KTM auf Platz 106.
Das ist genau, und das ging gerade noch so ein bisschen unter, ne? Joachim Rodriguez, auch einer von den Hero-Piloten, der ist auch mit einem Sturz ausgeschieden.
Das war ja die Nummer von Bühler, der gesagt hat, er wünscht ihm wirklich alles Gute. Wir gucken ganz kurz auf die Gesamttabelle nach Etappe 4. Sanders weiter auf 1 auf seiner Gas mit 18 Stunden 40, 03. Dann Skylar House aus den USA, Kevin Benavides, Argentinien, John Bang Bang Berida, Spanien und auf 5 Toby Price aus Australien, auch auf KTM unterwegs. Sebastian Bühler immer noch auf 38, weil er vorher ja wirklich genial gefahren ist, hat einen 7. Platz vorher geholt. Und Mike Wiedemann auf 104 insgesamt. Wir gucken ein bisschen in die Zukunft, die ja gleich für euch schon kommt.
Ja.
Etappe 5, das war dann der heutige Tag. Heute ist der 5. Januar, wir nehmen um 16.41 Uhr gerade auf. Und das wird wieder ein Rundkurs. Eine Schleifenroute von Hail nach Hail wieder. Interessant, dass es so ist, Grisi, ne? Ich finde es ganz cool fürs Biwak. Also für die ist es eine große Entlastung, dass viele Rundkurse sind.
Apropos Biwak, wollte ich gerade noch sagen, in dem offiziellen Briefing-Dokument von der Stage 4, fand ich übrigens sehr, ja, schon herzerwärmend, muss man ja sagen. Ich möchte das einmal kurz draus zitieren. Original by Motul. You can sleep in the competitor service tent, the officials tent and the catering tent from ab 23 Uhr. Weil es da immer noch so doll regnet und das ganze Biwak
krass, mehr so mit ihrem Schlafsack da hinlegen.
Ein reißender Strom wurde oder Fluss wurde, haben die Gnade gezeigt und haben gesagt, hey, wir können unsere Molimotos nicht da irgendwie im großen Fluss schlafen lassen. Und dann wurden die in diese großen Zelte, wo normalerweise das Catering und so stattfindet, umquartiert. Und Kirsten hat auch in ihrer Instagram-Story irgendwie ein Video gepostet, wo sie da irgendwie alle in so einem großen Zelt liegen auf ihren Luftmatratzen und ein riesiges so Matratzenlager.
Digi, stell dir mal vor, wie die Top-Formel-1-Fahrer, stell dir mal vor, wie die auf dem Boden pennen mit einem Schlafsack. Das kann sich einfach niemand vorstellen, oder?
Das wäre übrigens sehr interessant, denn einer der Top-Formel-1-Fahrer, der ist nämlich mit vor Ort, und zwar Carlos Sainz, der Sohn von seinem Dad, ist dabei bei Carlos Sainz, natürlich für Audi am Start, ist im Autobereich, und der wurde schon mehrfach im Biwak gesehen, also der begleitet die Rallye Dakar. Ich vermute, er ist etwas komfortabler untergebracht als die Malemoto-Jungs.
In so einem geilen Beduinenzelt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ne?
mit so Bediensteten, wo so Luftzufächern und Trauben reichen.
Nice. Die fünfte Etappe führt, wie gesagt, von Hail nach Hail, 645 Kilometer insgesamt mit einer Sonderprüfung von 373 Kilometern, hauptsächlich geplant über Sandpisten, die viel mit Kamelgras überwachsen sind, ja, vielleicht habt ihr das schon im Fernsehen gesehen, und doch relativ sanft geschwungene Dünen, also was man so im Vorhinein gehört hat, hieß es wird ein bisschen smoothiger alles, aber wir sind immer noch bei der Decker und bei der Black und Decker und da ist nix so richtig smoothy oder so. Wie hast du den die fünfte Etappe wahrgenommen? Was waren deine Gedanken heute?
Ja, bei der fünften Etappe, ehrlich gesagt, habe ich heute hauptsächlich an Matze Waldner gedacht. Ich habe da ein Interview gesehen, wo er eben gesagt hat, er hat diese krassen Schmerzen einfach in der Hand. Man weiß ja auch noch nicht so genau, was da jetzt kaputt ist, was da gebrochen ist. Er beißt und kämpft da jeden Tag durch. Und er hatte gehofft auf die Dünen, dass es da besser wird. Aber diese Kompression, wenn man diese Dünen runterfährt, sind eine wahnsinnige Belastung für die Hand. Heute ganz, ganz viele Dünen. Ich habe einfach an ihn gedacht, was er da auf sich nimmt, und man fragt sich natürlich schon auch, ist das noch gesund, was er da macht? Auf der anderen Seite ist er ein sehr, sehr ehrgeiziger Sportler, also wie die alle, aber Waldner schon nochmal besonders, auch wenn man sein Buch liest, was ich empfehlen kann, kommt das auch nochmal einfach zum Vorschein. Für den muss das richtig, richtig hart sein, sich auch zu motivieren, ne? So viel Vorbereitungszeit, und jetzt ist er einfach nicht auf dem Level wegen der Hand, dass er da vorne wirklich mitkämpfen kann. Da habe ich heute hauptsächlich dran gedacht, und ansonsten fand ich die Bilder sehr, sehr tiefer Sand, sehr tiefe Spurrillen, sehr zerfurcht, gerade für die Fahrer, die hinterhergekommen sind.
Also mit Smoothie war da von den Bildern her nämlich gar nichts.
Hätte ich nämlich auch gesagt, ich dachte mir, ich muss auch zugeben, ne? So Spurrillen und so, das ist für mich echt immer, fahre ich nicht gerne. Das wäre nicht mein Tag gewesen auf der Dakar, muss ich sagen.
Ja, aber es gibt mal wieder sehr spektakuläre Bilder. Wir haben ja den Pressezugang und dürfen da wirklich auch immer gleich an dem Tag noch Bilder anschauen. Die sehen aus wie aus so einem Katalog, wo man gerne Rennanzüge verkaufen möchte. Also wirklich unfassbar geile Shots. Und wenn man überlegt, das sind ja keine Models, sondern die ballern da gerade. Auch mal wirklich ein Kompliment an die Fotografen und Fotografinnen auf der Decker. Was die da jeden Tag raushauen an geilen Shots, ist wirklich krass. Also allein wirklich da zu stehen und so relativ nah dran. Man sieht auch bei den Autos, ich gucke auch bei den Autos immer ein bisschen rein, sieht man manchmal, wie die Autos vorbeifliegen, so, aber im wahrsten Sinne an den, das ist ja lebensgefährlich, was da los ist.
Also die haben ja auch super lange Tage, ne? Die sind da den ganzen Tag auf der Stage draußen, die sind ja genauso Wind und Wetter ausgesetzt, und dann kommen die ins Biwak, dann müssen die Bilder sichten und so. Jeder, der so ein bisschen selber mal so Medienkram gemacht hat, der weiß ja auch, dass es nicht in 5 Minuten passiert. Und da musst du die noch hochladen und alles. Also das ist schon auch Arbeit.
Also wie du schon sagtest, Waldner, da war nicht ganz klar, tritt er an oder so. Angetreten ist er. Dafür auf jeden Fall Chapeau, mein lieber Matze. Das ist unfassbar. Also das, der hat Splitterbrüche. Das und Prellungen, Abschürfungen, Splitterbrüche. Wahnsinn. Damit fährt er einfach weiter, weil er sagt, Alter, das ist halt Decker einmal im Jahr. Wer weiß, wie viel Profijahre ich noch habe. Und er hat richtig angegriffen und das können wir schon mal sagen, ist Vierter geworden. Das ist richtig krank, Alter. Das ist wirklich krass, was der abgeliefert hat. Du musst mich übrigens verbessern, Grisi, weil ja. du bist meistens noch näher an den Ergebnissen, weil du direkt im Pressezugang rumschlurfst.
Alles gut.
Ich habe immer so die direkt nach dem Abpfiff hier die Daten eigentlich, weil ich mir vorher so ein kleines Skript schreibe. Er hat gesagt, bevor er gestartet ist, ich habe noch so einen kleinen, also ich habe kein Interview gesehen, aber gelesen ein kleines Interview. Er hat vorher noch gesagt, naja, es tut halt alles schöllisch weh. Es ist nur ein ganz bisschen besser als gestern, aber ich guck mal, was geht. Ich glaube, gestern waren meine Schmerzen auf dem Höhepunkt. Und da es nicht noch schlimmer wurde, fahre ich jetzt einfach mal Dakar. Das ist halt schon krass, ne?
Ja, ist schon krass, ne? Ich meine, jeder andere wäre wahrscheinlich irgendwie so 4 Wochen krank geschrieben, mindestens mit so Dingern und oder noch länger und
Übrigens, Matze Wagner, muss ich ja nicht sagen, dass ich da Fanboy bin von Matze, ziemlich hart sogar. War ich ja sein Pate, auch wenn es nur hier für den Radiosender gilt. Der hat ja auch schon mal gewonnen übrigens, Grisi, du weißt das natürlich. 2018, da hat er sich einen Dakar-Sieg geholt, ziemlich krass. Ansonsten ist er immer vorne mitgefahren. Ja. Ne? Davor, 2015, 16 ist er mal ausgeschieden, aber der war Zweiter, Fünfter und so weiter. Immer in den Top Ten auf jeden Fall. Letztes Jahr war er Dritter, da hat er auch lange Zeit geführt. Und heute ist er Vierter geworden, damit rutscht er natürlich weiter nach hinten, das ist ja klar, er ist jetzt auf Platz 11, das können wir schon mal vorwegnehmen.
Genau. Ja. Ja, ansonsten, was war heute noch so los, ne? Ross Branch, der hat richtig Gas gegeben, nachdem, der war auch betroffen von dieser Sprit-Geschichte und hat da erst als 41. gestartet und war dann schon relativ schnell in den Top 10 unterwegs, also hat nochmal unterstrichen, warum er den Namen Kalahari Ferrari trägt, definitiv. Toby Price heute auch extrem gut unterwegs, über die ganze Etappe sehr, sehr schnell, war sehr spannend, aber auch die anderen Verdächtigen, ne, auch hier Mason Klein, Pablo Quintanillo, Nacho Cornejo, die waren alle sehr, sehr stark. Auch Adrian van Beveren heute, na, wieder eine super Performance abgeliefert.
Ja, ja.
Sehr gut dabei. Was so ein bisschen schade war, dass Camille Chaplier ausgeschieden ist, Rallye-2-Fahrer, auch so ein bisschen, schon das dritte Mal dabei. Der ist heute Morgen aufgewacht und sein Bizeps war auf einmal einfach auf das doppelte Volumen angeschwollen und so konnte er
nicht. Und das nicht, weil er trainieren war, Alter.
Nee, ich vermute nicht, dass der nach der Stage gestern noch irgendwo pumpen war und sich irgendwie 2 Proteinshake reingekippt hat. Deshalb wird da wahrscheinlich auch irgendwie eine muskuläre Verletzung oder so, also nichts, nicht so richtig Spaßiges.
Ja, was ist mit unserem Herrn Sanders eigentlich passiert?
Ja, Sanders, der hatte auch so ein bisschen Probleme mit seinem Arm vermutlich. Der hat ja da diesen Dorn, der sich entzündet hat und er ist sich auch nicht so sicher, ob seine Ellenbogenverletzung so richtig am Start ist. Und der ist allerdings trotzdem noch relativ konstant dabei.
Ja, ja. Aber er hat heute nicht ins Spitzenfeld geschafft, muss man ganz klar sagen.
Nee, irgendwie hat das heute nicht so richtig funktioniert für ihn. Ne? Das sehen wir gleich in den Standings. Ich habe noch so ein bisschen wirklich Plot-Twist kam da auf einmal ganz kurz vor Schluss. Da war so diese Top-Spitze unterwegs und die haben, also die 4 vorne, die geführt haben, das waren Joan Barreda, Pablo Quintanillo, Skyler House und Toby Price, die haben da so die Führungsarbeit gemacht und die haben einen Wegpunkt verpasst. Ganz zum Schluss, also 20 Kilometer vom zweiten Refueling, das war so bei Kilometer 190, also schon relativ viel abgehakt von der Stage. Und da haben sie so zwischen 10 Minuten und einer guten Viertelstunde, je nachdem, verloren. Und Van Beveren hat diese Fehler zum Beispiel nicht gemacht. Auch nur einige andere Fahrer, die durchkommen, zum Beispiel Nacho Cornejo, hat den Fehler auch nicht gemacht. Und das Ganze war dann schon rennentscheidend, wie wir gleich sehen werden.
Ja, ja.
Zudem Ross Branch, na, hat sich da zurückgekämpft, so eine Performance heute Morgen dann abgeliefert und hat nach circa 200 Kilometern wieder technische Probleme an der der Hero.
Jo.
Und hat dadurch wieder Zeit verloren. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich.
Mhm. Ja, ich hab übrigens ein interessantes Statement von Wiedemann, von Mike Wiedemann. Deutscher Fahrer, der hat ja diese Spritprobleme und heute hat er nochmal ein Interview gegeben, ich glaube, er hat aufgegeben, wenn ich mich richtig verstanden habe. Ja. Also er hat auf Englisch gegeben, das Interview, aber was ich mitgeschrieben habe, war nämlich, er hat nochmal die Story erzählt, wie das war mit dem Tanken, das finde ich sehr, sehr interessant. Er hat gesagt, also ich bin nach 10 Kilometern auf Doherty aufgelaufen, der normalerweise nichts anderes macht als Rallyes fahren. Das fand er schon sehr erstaunlich. Mit dem blieb ich bis Kilometer 80, als mein Bike plötzlich angefangen hat zu stottern. Ich hielt an und sah, dass aus dem vorderen Tank das Benzin ausläuft. Die Benzinpumpe hing nur noch mit einer Schraube am Tank und so weiter. Und dann habe ich das irgendwie geflickt, aber hatte natürlich überhaupt keinen Sprit mehr. Nach 150 Kilometern bin ich dann ausgerollt und mir sind die Tränen gekommen. Ne? Er ist Privatier, darf man nicht vergessen. Ne? Er hat das alles selber organisiert und bezahlt und so. Und Mathieu Trocois oder so heißt er, gab mir nach 20 Minuten 2 Liter Benzin, wobei ich allerdings nicht weit gekommen bin. Nach 10 Kilometern stand ich schon wieder, genau wie bei Ross Branch, der auch in der Wüste ohne Sprit stand, bla bla. Dann, er hatte bereits 2 Einheimische losgeschickt, um Benzin zu holen. Die kamen nach einer Stunde zurück und wir konnten ein bisschen weiterfahren. Nach 20 Minuten stand ich zum dritten Mal, das Bike stotterte und ich zerlegte dann das halbe Bike. Leute, das ist Wahnsinn, während einer Rallye. Ja, ja. Habe alle Tanks komplett leer gemacht. Etwa in 1 Kilometer Entfernung sah ich auf einer Düne ein Auto. Mit dem hab ich gewunken, mit meiner Jacke. Denen habe ich dann 50 Euro gegeben, damit sie mir Benzin holen. Also nach einer weiteren Stunde konnte ich weiterfahren, aber nach nur 2 Kilometern war dann komplett Ende im Gelände. Das Bike stotterte nur noch, hatte Aussetzer und irgendwann ging dann gar nichts mehr. Ja, und er könnte, also nur mal so als Fact, er könnte noch weiterfahren, aber und zwar außerhalb der Konkurrenz. Das haben wir letztes Jahr auch bei den Fahrfahrern gehabt. Aber darauf hat er verzichtet.
Genau, das ist ja natürlich, ich meine, der Mike Wiedemann, der ist zwar Privatfahrer und Amateurfahrer, aber fährt auf einem extrem hohen Niveau und ist da auch mit ehrgeizigen Zielen angetreten. Von dem her kann ich es einfach verstehen, dass es sagt, naja, ey, das Verletzungsrisiko, das Material, also das ist ja auch komplett sein privates Motorrad, was er alles bezahlt und dann mit irgendwie 21 Stunden Rückstand da irgendwie mitfahren, dass du es zu Ende gefahren bist. Ich glaube, wenn du da einfach mitfährst, um es einmal zu machen, als so once in a lifetime Ding und du nicht aufs Resümee, aufs Endergebnis guckst, dann machst du das, dann wärst du mitgefahren, einfach um das mitzunehmen. Ja. Aber unter so einem sportlichen Aspekt einfach mit den Ansprüchen, da kann ich das durchaus verstehen, dass du sagst, nee, das macht keinen Sinn.
Kommen wir zum Schluss von Etappe 15. Also er hat übrigens, das kann ich noch hinzufügen, eben er hat dann gesagt, er ist deswegen, will er nicht mehr weiterfahren, weil er, und das da ist mal wieder ein Einblick in die Decker, er sagt, wenn ich außerhalb der Konkurrenz fahre, bin ich wahrscheinlich zu unkonzentriert, weil es mir nicht wichtig genug ist. Und das zeigt mal wieder, wie krass diese Rallye ist und wie schnell das gefährlich werden kann, wenn du nicht am Limit fährst. Matze Wagner hingegen hat gesagt, heute war sein bester Fahrtag bisher, obwohl er so verletzt war. Und er meinte, er ist fahrisch gerade am Limit. Wenn jetzt noch ein bisschen die Technik besser mitspielt, dann geht er noch richtig was. Und Leute, wir haben letztes Jahr gesehen, wie sich wirklich die ganze Tabelle nochmal upside down drehen kann. Apropos Tabelle, vielleicht kannst du mal kurz raushauen jetzt, wie es aussieht in der Gesamtwertung.
Ja, Upside Down, wir gucken erstmal auf die Wertung von heute, denn Upside Down, das trifft's ganz gut, ne? Irgendwie 20 Kilometer vor Ziel ist Bang Bang Barida vom Moped gefallen und die anderen Jungs, Toby Price, Skyler House und Pablo Quintanilla haben angehalten, um ihm zu helfen. Er konnte dann weiterfahren.
Richtig cool von den Boys, muss man sagen.
Dadurch haben die nochmal Zeit gut geschrieben, also die Zeit, wo sie da dann letzten Endes stillgestanden haben. Mhm. Genau, also das ging alles nochmal heiß her und wir haben dann ein komplettes Standing in der Stage 5 gewonnen hat Adrian van Beveren auf der 2, José Cornejo Florimo auf der Monster, also 2 Hondas
aus Chile,
vorne,
ne?
Ja, aus Chile, genau.
13 Sekunden dann, nur hinter ihm.
Ja, ganz, ganz dicht. Toby Price auf Platz 3 mit einer Gesamtzeit oder mit einer Gap von 3 Minuten 56. Mason Klein auf der 4, auf der Nummer 5, Skyler House. Matze Waldner auf der 6 hat definitiv auch ein bisschen Zeit gut gemacht. Pablo Quintanilla auf der 7, auf der 8, Kevin Benavides auf der 9, der Sherco Factory Rider Santolino und Rui Gonsalves auf der Sherco auf Platz 10.
Nice, da hat sich noch was verschoben, nämlich auch zu meiner Liste, habe ich gerade gesehen. Schauen wir auf die Gesamtwertung der Motorräder. Ich habe auf Platz 1 jetzt einen Wechsel. Scala Haus übernimmt die Führung auf seiner Husqvarna. Und nur 44 Sekunden dahinter Benavides, Mason Klein auf 3, dann Toby Price, sehr geil übrigens, finde ich. Dann haben wir Van Beveren auf 5, auf 6 Bang Bang und auf 11 ist Matze Waldner. Den würde ich gerne noch mitnehmen.
Genau, auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal aktualisiert das Bike-Ranking nach der Stage 5. Da ist Toby Price jetzt wahrscheinlich durch diesen Gutschrift auf den zweiten Platz vorgerückt.
Ah, sehr interessant. Krass.
Skyler House, Price, Benavides, Mason Klein.
Nice, das freut mich sehr.
Und genau, Matze Wagner auf der 11, Daniel Sanders auf der 8 und die sind alle super dicht beieinander. Ne? Die ersten 6 sind innerhalb von 10 Minuten, die ersten, ja, 12, na, da wird's dann schon ein bisschen, aber ich sag mal, bis Platz 15, bis Platz 15 ist es innerhalb von einer halben Stunde. Und jetzt haben wir heute gehört, ne, die haben mal kurz die Profis 10 Minuten, Viertelstunde wegen einem Wegpunkt verloren. Wir haben so viel gesehen in der Dakar, das ist wirklich gar nichts dieses Jahr. Sehr, sehr spannend.
Nee, mega spannend. Und mit diesem spannenden Fazit schauen wir auf Etappe 6. Die startet natürlich morgen. Da sind wir wieder für euch am Start. Übrigens bin ich am Samstag nicht hier im Studio unseres kleinen Radiosenders. Grisi, da verrätst du noch nicht genau, wie das läuft. Es wird aber eine Folge geben. Die kommt spätestens dann Sonntag, nehme ich mal. Oha, hier ist der Howie aus der Post-Production. Und ich habe gerade gesehen, da hat die Aufnahme einmal kurz ausgesetzt. Aber das macht gar nichts, denn jetzt kommt ja schon das Interview mit Willem. Und Leute, ich kann euch nur sagen, der Typ ist bocksympathisch. Es ist natürlich wieder auf Englisch, aber das ist wirklich einer, der hat Rallye in den Venen. Der kennt die ganzen, also viele von den Top-Fahrern kennt er nicht nur persönlich, sondern er WhatsAppt mit ihnen regelmäßig. Und hört ihm einfach mal zu und entscheidet selbst, ob wir den nicht mal wieder sehen wollen oder hören wollen hier bei Dakar FM. Ich freue mich sehr, dass er mitgemacht hat. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Samstag gibt's eine neue Aufnahme, da bin ich nicht dabei. Mal gucken, ob wir mich irgendwie mit einer Fernmessage draufkriegen. Ich bin nämlich in Österreich, ne? Also schon mal schöne Grüße aus dem einem der schönsten Länder der Welt, ne? Tschüss.
So everyone, now we have our guest here, Willem. Thanks for joining us in our little Dakar FM show. It's a pleasure to have you here. You're a very experienced rally rider, roadbook maker, rally enthusiast, Dakar fan. And yeah, welcome.
Well, thank you so much, guys. Thanks for that great introduction. It's awesome to be back with you guys and chat Dakar. I mean, it's the most exciting part of the year every year.
Yeah, absolutely. I think January is so boring normally, and there's always this light, the Dakar.
Definitely. And for us, you know, in South Africa, most of the people take off between 15 December and 15 January.
Yeah.
So it's like a high point, you know, after the New Year's party, Dakar starts, and then it's like you don't have work that's worrying you. You can just focus on Dakar.
Focus on the right things is always the important point in life, isn't it?
So, yeah, but
what do you think about the Dakar 2023 till here?
Wow, toughest Dakar in recent history. The last time, this is the first time that the Dakar is this long. Last time it was a long Dakar was back in 2014. So, you know, definitely the toughest Dakar since 2014. I think we'll have to wait and see. It might be the toughest Dakar of the 2000s. Once it's done, you know, that's absolute carnage out there. There's so many factors at play. You know, it's not just the weather. It's emotional. With a lot of the riders coming in, it's really difficult. You know, I know so many people at Dakar, and I know how well they can ride. And I speak to them often, and seeing their faces, hearing their voices, you know, to be broken after day four or day five.
Yeah.
And it's not even like halftime, not even rest day is coming up on the horizon. You've got so many kilometers to go and you're just done already. That's really grueling.
It is. And I honestly think that we're all waiting with bated breath to see what's going to happen. Because you know, I was saying to myself, and I spoke to a friend yesterday, I said, for the first time in my memory, I look at Dakar and I'm like, you know, I don't know if I want to be doing that. I mean,
yeah.
And paying money for that, you know.
Yeah. Willem, why do they do that in that way? Is it just for to make it more spectacular?
So Dakar had this big thing this year about listening to their audience and listening to the riders. And for many years, the riders have been clamoring to go back to the Dakar of old for the main reason that if you speak to any Dakar veteran, what they'll tell you is that your body, your mind doesn't get broken in 10 days. Anybody can ride 10 days, 11 days on a motorbike. Yes, it will be very difficult, but anybody can do it. It's after 11, 12, 13 days where your brain starts playing tricks on you, when your body doesn't want to go anymore, when your mind doesn't want to go anymore. And I think the ASO, the Dakar organizer, saw that, and they also saw that their distances are getting less and less. And, you know, we want a good old – I mean, in the old days, the Dakar was 10, 12,000 kilometers, you know. And the distance is still not close to that. This is the longest one, like I said, since 2014. But they're also making it up by making it more difficult because we can't bring the speeds down by regulating the motorcycles. So they're making the terrain harder. You know, stage three was absolute chaos in the rocks, you know.
It was unbelievable.
Stage three was for me a bit of a point when Matthias Wagner said, we're discussing about speed limit and safety issues and making it more safe, and then they're putting up a stage like this. And I thought, he's right, but now you're telling me the people asking for a harder Dakar, so it's back to the old days to have a stage like this maybe too.
I think it's back to the old days, and it comes back to the, you know, there's a fundamental racing ethos difference between American rally riders and European rally riders. And it's something that I've been privileged to experience because I've been racing in the US quite extensively now. And the difference is that if you look at how US racers grow up, the type of racing they do is extremely intense and it's extremely difficult. It's ruts, it's sand, it rocks. And that's just standard. You know, if you go to something like the Baja 1000 or the Vegas Torino, it's just chaos out there. The ethos here is that you ride what you can see. The road book is your guide. The ethos in Europe, and for that matter South Africa, is that the road book is your Bible. You follow the road book and that's it. So we have a massive divergence between the two styles of riding, and this is why we're seeing the Americans do so well. They're not scared of this. It's not a question of scared, but it's a question of their style is different. If you ride a US road book, there might be two or three triple cautions on there on a 500 kilometer day. You know, they see the entire road book as a caution.
Yeah.
They treat everything as a caution, and therefore they ride within their abilities. And we're seeing this because you see how guys are falling. It just means they're going too fast.
They used to have a perfect road book and just drive on the edge. And what's not in the road book has to be not there. So a little bit like that.
And it's definitely becoming more technical. You know, you can't put a whole day of rocks in the road book. You know, you can put one or two rocks, or you can say rocky section.
Yeah.
But if I saw the speeds that the guys were doing in stage three, you know, you can't be doing that and expect not to fall. It's just not going to happen.
I mean, when Matthias said he was crashing with 110 Ks riding through a rock field, I don't know. I thought I would have maybe gone with 20 Ks max if I had to ride there through these rocks. True. I mean, Skylar House and Mason Klein, they're doing really, really well, and they're seeming to have not these issues, or at least less problems like many other riders are having at the moment. Also, Toby Price is thinking he's doing very well and riding very conscious don't take any risk, which he's not has to do necessarily.
Yeah, look, I think Toby has learned, not that he needed to learn anything. I mean, he is wise, but I think I think there's a very clear line between what I would like to call the old guard and the new guard.
Mm.
And what's happened is that some people thought that they're going to outride the younger bikers like Mason and Skyler, you know, all the newer guys. It's not going to happen. These guys are just too fast. They are very, very fast. And this is only my personal opinion. That this is not fact. But my common sense tells me if we see the rate at which guys have been falling, I feel that that's a sign of pressure. It's a sign of pressure that, you know, I need to retain my position. I need to keep on going fast, because never in history that I have been watching Dakar have we seen so many top guys fall out so early in the race. Ricky Brabec, Sunderland, Matthias got hurt, Joachim Rodriguez is out. You know, the guys are really getting hurt. And it didn't used to be like that. So I think that in the old guard, there's two mindsets. The one mindset is, I'm going to give it my all, go balls to the wall, and stay ahead of these young guns. And the other one is like, whoa, let the young guys do all the work. Let Chucky and Mason do all the work. We've got 14 days of this. Once we get to the finish, then we're going to start pushing a bit. I honestly think that's what Toby's doing. I think that was Ross was doing. Not that they weren't going fast, because I had an interview with Ross just before the Dakar where we were discussing the balance between staying in the race and being conservative. It's very difficult if the level of competition is so high as it is this year.
That's a very good point. I mean, I remember the days when I really started watching Dakar. It was the days when Cyril Depré and Marc Coma have been battling each other, and this was a whole different set of racing. It was really long. They had these long distances, and on the other hand, at least it was these two guys which had to discuss who is winning the Dakar, and then they've been winning with 4 hours gap between each other. And after these two riders, there was a huge gap, and then was coming the rest. That there wasn't so much top
it's
riders.
It's totally different
in these days. And now you have 30 riders which totally have the ability and have the speed to win for a Dakar.
Yeah, you guys would know, but I think the top 10 guys is like 10 minutes apart. I might be wrong.
So that's isn't it?
That's nothing. It's any man's game.
It's one navigation mistake and everything is messed up again.
Or wrong fuel or something like that.
I wanted to bring up the fuel situation.
So, what do you think about that? That's hilarious. I thought, I mean, just imagine, you're going to a race and you're paying thousands of euros or dollars or what currency ever, and then you get the wrong fuel in the bivouac. I would be,
angry. We just read an interview with Wiedemann from Germany, and he said
he was doing so well. He won the stage.
And he gave a local guy $50 to bring him some fuel. And he waited and waited over 1 hour, and then that was the game. The KTM said nothing anymore.
Sure. I think Wiedemann was stuck with Ross as well. The outdoor
Right.
Yeah. Luke, yeah, I don't have enough information as to on the ground what's going on. It's very, very, very clear that there's a serious issue because it's not just the bikes. They were side by sides with issues. And I think there were some fuel issues today as well. So, you know, I know Mason is had fuel, had water in his fuel. You know, the Euro bikes were overfueling. They were, so, you know, there's so many things that, like, people don't run out of fuel on Dakar, right? So something is weird. And I'm assuming the ASO will keep it quite quiet, and I'm sure the real story will only come out later. What I don't like is the way that they are portraying it. I mean, I watched the recap from yesterday, and they're like, ooh, Mason Klein is having a mechanical. And I'm like, no, no, it's not a mechanical.
Yeah, yeah, the bike was totally fine. The fuel was crap, and
So, but, you know, that's something that the only way that you get your time back is if you get a group of 20 or 30 people together and make a petition.
Yeah.
And the problem is if you're only one or two guys that has that happen to you and you're doing well, you're not going to get the sympathy from the rest of the guys to get your time back. So it will be interesting. I do think that once this Dakar is finished and we look back, stage four yesterday would be a monumental stage as far as the results, because I mean Mason lost 10 minutes. Ross Branch is not out of the race, but he doesn't have an option for the podium anymore because of fuel. Same with Bueller.
And Ross had mechanical issues this day again, and maybe it's again fuel, because
I'm literally watching my WhatsApps the whole time, you know, we're all waiting to hear what it is.
I mean it's just quite guessing, but I mean, for sure the mechanics have checked the bikes and the Hero guys, that they know what to do, I think they wouldn't have left anything for a risk. So
no, but look, there is a problem. I'm not a mechanic, but once you have water in your fuel, I mean, I don't know to what extent it can damage the engine, but the point is you're not allowed to change certain parts of your bike out. And
especially
also,
engine parts, I think you're getting also high time penalties. Yeah.
Mm-hmm. So, you know, maybe ideally if your engine have sucked in water, and again, I'm not talking as a mechanic at all, maybe a mechanic that's listening to the show can tell us or weigh in the comments, but my understanding of it is that, you know, once water enters your engine, especially under high pressure, it's not a good thing. So if everybody had a little bit of water in their fuel and it actually was still running, it could cause something to get damaged that will then later break. And it's something that you can't change without taking a penalty. So it could be, with retrospect, that stage four was actually the make or break stage for many people. But we don't know. We don't know what will happen. We still have 10 days of racing after stage four. And today, I mean, the guys, there were a lot of guys today that struggled and got hurt. I mean, I was speaking to quite a few guys as they came in today, and they are just broken. I mean, it is not easy. And today there was big dunes. You know, today was the biggest dunes of the rally. So we'll see what happens. I think I just saw that the stage has been amended for tomorrow. So everybody's going to be very happy about that. It's 100 Ks less, but you have a 300 kilometer liaison, which won't be fun. So
for sure. Yeah. The weather conditions are not helping either this year. So lots of rain and so. And I saw, on Kirsten Landmann's Instagram that they have to sleep in the organization tent because the bivouac was basically flooded
in the cafeteria.
And we've been talking about the top guys, but I think what the Malemoto riders are doing in this event is so amazing. I really have to take my hat for them, because they have doing the same routes, and they now they have to manage to work on the bikes and bad sleeping conditions and so on. So it's a really, really tough one for these guys.
Yeah, look, Malemoto is tough at the best of times. I've always said that I'll do Dakar in a team first before I do Malamoto. And I got so immersed in the race and in the people, you know, like this year, I know probably half of the Malamoto field personally, you know, and knowing how hard those guys are, knowing who they are, knowing how they ride, and looking at that, I'm like, you know, when I go, I'm going to go with the team. You know, I want to actually enjoy it. You know, it is really tough, and that's why it's reserved for the toughest guys, you know. So, it cannot be fun. You know, just imagine not having a place to change, not being able to get dry after being on a bike for 10 hours every day. You know, I did.
Yeah, it's unbelievable. It's unbelievable. Maybe, you said maybe, retrospective. If you look back, then you realize it was a lifetime thing or something. But in this moment, it's like some kind of madness. Just that.
Look, I think every single guy that and lady that is in Malamoto knows that. Like, it's not that it's unexpected. They were all 100% ready for this. I just don't think any of us thought it's going to be this intense, you know. There was some epic rain years in Argentina, and a big part of there was the political instability and there was the money. But if you guys remember down in South America, we had this play out every year. You know, the last few years of Dakar was just a rain fest, and that did play a role in the ASO's mindset of moving the race. It was definitely not the sole reason, but it's like, you know, we need to get away from a place where the rainy season is when we're having the Dakar, and now it's raining in Saudi.
So, Willem, I think one last word. The Dakar had planned to be fully digital roadbook navigation this year, but it doesn't happen. So I think in the Rally 2, you could choose. The quads are some on digital roadbooks. And the GP riders, they are on a traditional paper roadbook. And now they mentioned that they want to do the Rally du Maroc this year as first 100% digital roadbook rally. So I know you are deep into the digital roadbook stuff. what are your thoughts about that?
Yeah, I'm not surprised. Let's put it that way. The ASO has been changing the goalposts or FIM all the time. You know, every year we hear these promises, and then every year it gets changed. So, you know, we're saying Rally du Maroc 2023, but in reality we won't know until it happens. What we do know for a fact is that the cars are using it, and has been using it successfully now for a while. That's not a problem. The quads for this year, it is mandatory. I am happy to do a follow-up with you guys once we get some feedback. Interesting part is that the Rally 2 and 3 was given a choice. They could choose. And according to my knowledge and information, not a single person chose to use a digital roadbook. So in theory, we do not have a digital roadbook on a motorcycle, two-wheel motorcycle, in the Dakar this year, which is absolutely crazy because the technology and the ability to do it exists out there. It boggles my mind why it won't happen. But you can't fight with the ASO, so that's how they choose to do it.
I understand.
There are several manufacturers out there that are so the biggest challenge that we have is that, you know, you need a dedicated race device. So ICO, that makes the trip meters, they make the Tower One, which works very well. I know RNS is busy developing a digital roadbook. And then there's a few other people as well. We develop roadbooks, but ours are for training purposes. You know, you could run a race on it, but the problem that the organizers have is they don't want you to have any access to the outside world. And our ethos is different because we want it to be a multi-use device, not something that you use just for rally.
And that's so a cool thing.
From the rider's perspective, they are complaining mainly about the visibility. And that is going to be something I don't know. I don't know where you draw the line because for myself, I did the Baja Rally, which was a 6 days race, and the Sonora Rally, which was a 5 day race on a digital roadbook. I had absolutely no problems. Without a doubt, there is a time of day when the sun reflects on the screen that makes it difficult to see. Nobody's ever going to get away from that on a screen. But at the same time, the same happens on a paper roadbook. And we're going to come to a point where you have to decide, you have to weigh the pros and cons. Paper roadbooks break way more mechanically than digital roadbooks. Paper roadbooks is much harder to deal with, to print, to edit. So at some point, we're going to draw a line and we're going to have a positive and a negative column. The screen visibility will always be in the negative column for digital roadbook. But we also have to look at all the positives, and there's a lot of them.
Yeah. Especially for us non-professionals. Yeah, it's way better. Yeah.
Look, for getting into the sport, you know, basically it lowers the bar, you know, it lowers the entry field because never in history has there been so many people riding roadbooks. I mean, I have people that just use their phone, their Android or their iPhone.
Yeah, of course.
They put it on their bike and they go because that's the whole point of digital is to disseminate it to people so that they can actually get into it. Now, you don't have to go and buy a roadbook holder, two ICOs, a GPS. I mean, you know, before you know it, it's 5,000-6,000 euros, you know.
Easily.
And that is what we're trying to get away from. And it is important to discern that there's a different, big difference between professional racing digital roadbooks and practicing roadbooks, but they both are available and the technology is there. The ASO is just not adopting it at this moment yet.
Yeah. So, Willem, thank you so much for being here, spending your experience and your thoughts about this year Dakar, and I think we discovered that we have to talk a lot more about. So
yeah, we'd love to.
Love to welcome you to another episode, Dakar FM or Rally Talk, and have a chat with you. But I think due to the lengths which we promised our listeners for Dakar FM, we have to stop it for the day.
I will talk rally all day.
Same problem with me. Some people told me around.
we can stop the recording, carry on talking, and then when the listeners join in again, we'll still be talking.
We'll just put on the record button again, and we're good to go.
In 2 days, nice.
Yeah. So thank you very, very much for being here. I wish you have lots of fun with the upcoming stages on the Dakar, and for sure we chat soon.
Yeah, thank you very much.
A pleasure. Thank you guys, and we're excited to see you guys in South Africa. So thank you very much, and we will chat soon.
For sure.
Thank you.
And April is coming.
Yeah. See ya. Liebe Leute, das war Dakar FM. Schönen Donnerstag wünschen wir euch allen noch, und wir hören uns am Samstag oder Sonntag wieder. Tschüss.